Da haben Mikrochips für smarte Geräte vor einem Jahr noch $1 gekostet und die kosten heute wohl $50. Also das sind wirklich Preissteigerungen.
Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins.
Howdy, howdy bei unserem neuen Redaktionspodcast. Mein Name ist Wolfgang Kräuslich.
Mein Name ist Jürgen Wirz.
Und ich bin Mathis Beierdörfer.
Ja, und zusammen sind wir Teile der Redaktion des SPS-Magazins. Und ja, wir treffen uns heute mal wieder ein bisschen über aktuelle Themen zu plaudern. Was ich ja spannend finde, also ganz echt, das echte Leben geht gerade wieder los. Als wir das letzte Mal hier zusammen gesprochen haben, haben wir ein bisschen Ausblick nach vorne gemacht auf Messen, dass jetzt wieder Messen stattfinden, dass da wieder was kommt. Mittlerweile waren ja die Messen. Wir waren mehrfach, du Jürgen, glaube ich, auf der All About Automation.
Genau, in Wetzlar.
Du, Mathis, warst auf der Fachpack. Und dann waren Mathis und ich, wir waren dann auch noch auf der MOTEC in Stuttgart. Und die MOTEC war ja nun wirklich eine echt große Messe mit 453 Ausstellern. Also, und wir haben auch alle, glaube ich, mittlerweile Termine bei Kunden gehabt mit Pressekonferenzen und Ähnlichem, oder?
Absolut. Wir waren ja zusammen bei Schneider Electric in Regensburg, Wolfgang.
Genau.
Das war ja auch eine zweitägige Veranstaltung, die auch sehr, sehr interessant war. Da waren wir unter anderem im Regensburger Stadion,
ja, genau,
wo dann die Hauptveranstaltung stattfand. Und ja.
Weißt du, was mich da dann erstaunt hat, wenn wir ganz kurz darauf zurückkommen, auf die Schneider-Geschichte? Also, ich möchte jetzt gar nicht über irgendwelche Corona-Regeln, ob die gut oder schlecht sind, mal reden, sondern diese erstaunliche Inkonsistenz, die da aufgepoppt ist. Wir waren für unsere Zuhörer mal ganz eben tatsächlich am Vorabend bei einem Abendessen, wie das bei Pressekonferenzen oftmals ist. Und völlig korrekt in einem Restaurant, 3G-Regel, man musste seine Nachweise herzeigen über Impf- oder ähnliche Stati. Und dann war man in einem ganz normalen Restaurant und das war normal bestuhlt und man saß halt, ich sag mal jetzt eng, aber halt nicht Bierzelt eng, Schulter an Schulter, aber halt normal, wie ein Restaurant bestuhlt ist, saß man den ganzen Abend mehrere Stunden ohne Maske beieinander und hat sich nett unterhalten und das war auch alles gut. Und am nächsten Tag in diesem Stadion, in der Event-Location, saß man dann plötzlich die gleiche Gruppe, die identische Anzahl an Menschen, die gleiche Personengruppe, 1,5 Meter Abstand, die Stühle wie in so einer kleinen Schulklasse irgendwo mit Abstand, Einzelstühle, man hat die Masken aufgehabt. Und ich meine, das liegt sicherlich daran, dass die Genehmigungen für eine Event-Location von staatlicher Seite halt irgendwie anders die Auflagen waren als für ein Restaurant. Sie haben sicher alle völlig korrekt gehandelt, aber das fand ich schon irgendwie skurril, dass man einen Abend in einer Personengruppe nach Testnachweis zusammensitzt und nach Impfnachweis und am nächsten Tag die identische Gruppe plötzlich wieder Ultra-Abstand mit Masken halten muss. Das fand ich
ja,
irgendwie
das
skurril.
Stimmt. Das ist manchmal ein bisschen seltsam und befremdlich, das stimmt schon.
Ja, ich war vor 2 Wochen auf 3 verschiedenen Pressekonferenzen direkt hintereinander. Bei Bosch Rexroth, die ihr Update für ihr neues Steuerungskonzept vorgestellt haben oder ihre Steuerungsplattform. Ich war bei Yaskawa, die eine Grundsteinlegung für das neue Headquarter in Hattersheim hatten und bei TDK Lambda, die ihre neue Generation an Stromversorgung für die Hutschiene vorgestellt haben. Und wie du sagst, Wolfgang, es war auch kein einheitliches Regelkonzept. Das mag natürlich an den unterschiedlichen Bundesländern liegen, aber beim einen durfte man im ganzen Raum maskenfrei sein, beim anderen nur, wenn man saß und sich nicht bewegt hat und beim dritten eher nur beim Essen am besten oder am liebsten gar nicht. Also ja. In der Hinsicht sehr spannend, finde ich. Die Messen, die wir jetzt besucht haben, waren ja auch noch mit Maske. Ansonsten relativ locker, da können wir ja gerne auch gleich nochmal drüber quatschen. Ansonsten waren wenige Beschränkungen, aber jetzt zur SPS kam das Update, dass zur SPS Ende November in Nürnberg die 3G-Plus-Regel gilt. Das heißt also ja nur geimpft, genesen oder PCR getestet. Und dann entfallen aber alle Beschränkungen innerhalb der Messe. Das heißt, man muss auf dem gesamten Messegelände keine Maske mehr tragen. Es gibt keine Abstandsregeln und auch die maximale Personenanzahl wurde aufgehoben. Also das wird hoffentlich wieder eine Messe wie früher, wenn man eben seinen 3G Plus.
Also da bin ich echt gespannt drauf. Auf der MOTEC war ja letzte Woche, vorletzte schon mittlerweile. Auf jeden Fall, da war es ja auch so, die Leute sind alle mit Maske rumgelaufen und auf den Ständen war es dann so ein bisschen, ich sag mal, unterschiedlich das Bild. Also die haben eigentlich alle am Stand Maske aufgehabt, im Gastrobereich, also beim Tisch mit Kaffee und Konferenzkeksen dann zum Teil nicht. Aber auch da war das gleiche Bild dann am Abend. Also es gab keine Standpartys, das nicht. Aber am Abend war natürlich Essen im Restaurant angesagt, Teamessen. Und da waren auch alle Tische im Restaurant voll besetzt, die Nachbartische mit irgendwelchen anderen Leuten, Fremden, mit dem eigenen Team. Und auch da sitzt man dann plötzlich eng beieinander, so eng, wie man es auf der Messe nie tut. Und die Gasthäuser haben, was weiß ich, 2,50 Meter Raumhöhe. Und die Messe hat, glaube ich, 20 Meter Raumhöhe mit leistungsfähiger Luftanlage. Also rückblickend würde ich sagen, wenn es je irgendwo Infektionen gegeben hätte auf so einer Messe, dann sind die wahrscheinlich eher abends im Restaurant passiert und nicht auf dem Messegelände. Und von daher verstehe ich ein Stück weit, wenn man sagt, okay, wir nehmen wirklich PCR getestet, geimpft und Genesene auf eine SPS rein und erlauben dann im Messegelände ein freies Rumlaufen. Das finde ich eigentlich okay, weil die Messehallen sind auch so hoch und da ist der Luftaustausch gut. Also, naja, wir werden sehen, was tatsächlich kommt und was im Nachgang dann sich rausstellt.
Ja, ganz genau. Also ich war vorgestern auf einer Veranstaltung, gab es die 2G-Regelung und man musste sich nochmal einem Schnelltest unterziehen. Also die waren zusätzlich noch ganz auf Nummer sicher. Und freundlicherweise wurden die Schnelltests dann vom Unternehmen gestellt und man hat dann sich halt dann eingereiht und mit diversen anderen Leuten 10 Minuten lang auf die Testergebnisse gewartet. Und dann war aber auch alles gut und man konnte an der Veranstaltung teilnehmen.
Naja gut, wir schauen, der Winter steht vor der Tür. Wir werden im Frühjahr mehr wissen, was am Ende so ein richtig oder falsch war. Ist auch egal, was aber für unsere, glaube ich, Zuhörer in der Automatisierungsbranche wirklich spannend ist, man kann jetzt tatsächlich vernünftig auf Messen gehen. Selbst die mit Masken waren gut. Also so eine Motec oder die All About Automations Fachpack nehme ich auch an. Das geht schon auch, selbst wenn das so laufen würde. Und wenn man dann wirklich tatsächlich einigermaßen frei auf einer SPS rumlaufen kann, ich glaube, ja, dann kann man wirklich wieder Geschäfte machen. Und das war für mich auch so ein bisschen, was ich gehört habe von den Motec-Besuchern, Ausstellern in dem Fall. Die Gespräche waren sehr gut. Viele Leute, die wirklich was wollten, die wirklich sich Gedanken gemacht haben, die ein Projekt hatten und die nicht nur bummeln waren. Also ich denke, das ist ein produktives Ding, das da jetzt wieder aufpoppt, dass man wieder auf Messen gehen kann. Das ist schon ganz cool.
Und im Übrigen hast du ein paar sehr schöne Videos gedreht, auf die ich auch an dieser Stelle gerne hinweisen möchte, auf der Motec. Und das war
sehr
interessant und ja wirklich prall gefüllt mit Neuheiten und interessanten Anwendungen.
Genau, gerne reinschauen. Einfach nach den YouTube-Kanälen Robotik TV und Automation TV suchen. Dort stehen die dann. Guter Hinweis, danke. Hätte ich beinahe vergessen.
Ich gebe das auch oder klinke mich auch rein, reihe mich auch ein, sagen wir so. Die Stimmung auf den Messen war sehr gut. Und zwar vom ersten Betreten der Halle gefühlt, weil auch doch einiges los war. Die Motec hatte ja ihren Starttag auf den Dienstag verschoben, also den etwas schwierigen Totentanz am Montag umgangen. Und das hat aus meiner Sicht sich sehr bewährt. Am Dienstag war gleich was los, am Mittwoch auch. Die Aussteller waren zufrieden, sowohl was die Zahl der Kontakte anging, als auch die Qualität der Gespräche. Das macht wirklich Lust auf mehr. Und ich glaube, das zeigt, wie sehr die Branche Aussteller und Besucher darauf gewartet haben, sich wieder in echt zu sehen. Und das war auch das Feedback an eigentlich allen Ständen über das echte Gespräch face-to-face geht nichts drüber. Ja. Da kann man noch so viele Videokonferenzen machen. Dieser persönliche Austausch ist einfach doch für die Geschäftsanbahnung und Entwicklung und für die Informationen zu neuen Trends, Technologien einfach das A und O.
Ja, und die Leute haben auch wieder echt Spaß dran. Ne? Man sieht das daran, dass die Gespräche einfach auch länger dauern im Moment. Ja. Ne? Die sind nicht so geschäftsmäßig kurz, wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war.
Was aber vielleicht auch daran liegt, dass die Messen natürlich noch nicht so voll besucht sind, wie sie es bisher waren. Das heißt, die Leute vor Ort haben auch ein bisschen mehr Zeit und weniger dicht getaktete Terminpläne. Ja. Das kommt sicher dazu.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem, nee, also es ist so, gute Gespräche, hat Spaß gemacht, coole Sache. Ja, jetzt haben wir viel über die aktuellen Messen schon gesprochen. Was war denn sonst aktuell los in der Automatisierungsbranche?
Ich war vorgestern, wie gesagt, auf einer Veranstaltung der Firma Pflitsch in Hückeswagen im Bergischen Land. Die Firma Pflitsch ist ein mittlerweile, glaube ich, 103 Jahre altes Familienunternehmen in der vierten Generation. Und was ich ganz interessant finde, es war ein Thema der Veranstaltung, war das Thema Elektromobilität. Mhm. Und zwar deswegen Elektromobilität, weil da die Firma Pflitsch auch sehr engagiert ist. Und als ein Referent war dann anwesend der Professor Uwe Barke. Der ist Vice President Product Engineering bei Mercedes-Benz für den Bereich Trucks. Mhm. Und der hat so ein bisschen aufgezeigt, was sich im Bereich der LKW auf dem Bereich E-Mobilität tut. Und das war sehr, sehr interessant, weil man ja doch in erster Linie über den Bereich PKW erfährt. Mhm. Und er hatte eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Aussage getätigt. Nämlich hat er gesagt, er hätte sich jetzt doch sehr über Politikeräußerungen gewundert, dass sie gesagt hätten, wir brauchen eigentlich wenig Klimagesetzgebung, sondern die deutschen Ingenieure, die machten das schon. Und er hat dann wortwörtlich darauf gesagt, ich zitiere, nichts würden wir machen, wenn wir nicht getrieben würden. Wir brauchen Rahmenbedingungen und für uns ist es besser, wir haben knallharte Rahmenbedingungen und können uns daran orientieren, als dass ständig Unsicherheit herrscht und alles im Nebulösen bleibt. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Aussage von einem Wirtschaftsvertreter und von einem Entwicklungsingenieur, der in verantwortlicher Position ist.
Also das habe ich tatsächlich auch von einem anderen Werkleiter gehört aus dem Schwäbischen. Er war jetzt kein offizieller Pressetermin, deswegen sage ich jetzt mal den Firmennamen nicht. Mhm. Aber der hat auch gesagt, wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Es ist mir eigentlich wurscht, welche das sind. Das passt schon. Die Politik muss sagen, was geht und was nicht. Die sagen ja auch, wie breit Autos sein dürfen auf der Straße. Die sagen, wie schnell man fahren darf. Alles möglich. Es gibt Rahmenbedingungen. Und wenn wir die aber wissen und auch wissen, dass die verlässlich sind, und das war für ihn der wichtigste Punkt, die müssen verlässlich sein. Wenn wir jetzt was bauen, das ist die nächsten 10, 20 Jahre, werden da Entwicklungen voraus gedacht, ein Stück weit. Wenn die verlässlich sind, dann können wir loslegen. Dann können wir anfangen tüfteln und die können die Ingenieure kommen und können alles hochoptimiert. Das können die Deutschen gut, aber sie müssen natürlich wissen, welche Richtung. Mhm. Und wenn es immer hü und hot ist, naja, dann macht man vielleicht tatsächlich erstmal so weiter wie bisher, weil da weiß man wenigstens, was zu tun ist. Ne?
Und dass da auch gehörig Druck im Kessel ist, ist auch schon allein dazu daraus zu erkennen, dass er sagte, bis 2025 muss im Bereich des Schwerlastverkehrs 15% CO2-Reduzierung erfolgen. Und bis zum Jahre 2030 30%. Also da ist großer Druck im Kessel und die sind doch fleißig dabei, entsprechende Lösungen auch zu entwickeln. Also da ist doch einiges in Bewegung, was mir eigentlich gar nicht so bewusst war.
Ja, sehr spannend.
Ja, und er sagte dann auch, es hätte sich ja doch in relativ kurzer Zeit jetzt auch eine ganze Menge getan, wenn man bedenkt, dass im Pkw-Verkehr doch jetzt 500.000 Elektro-Pkws zugelassen werären. Er sagte allerdings, bei lediglich 47.000 öffentlichen Ladepunkten könnte das, wenn denn die Lkw mal im Bereich E-Mobility rollen, dann etwas eng werden, was die Ladekapazität.
Ja. Mal schauen, ich bin immer noch gespannt. Ich bin vor ein, zwei Jahren mal die Strecke im Auto damals hochgefahren von Karlsruhe, glaube ich, Richtung Mannheim, Fulda dann weiter. Und da ist irgendeine Autobahn, die hat Oberleitungen.
Genau.
Und das ist ja auch so eine Teststrecke für Lkw und sowas. Das ist was, wo ich eigentlich denke, naja, das ist auch eine bewährte Technik. Im Prinzip Oberleitungen, da fahren Straßenbahnen und Züge sowieso schon seit vielen Jahren. Und es gab ja auch eine Zeit lang immer Oberleitungsbusse. In Salzburg, glaube ich, war das so. Da sind die Busse mit Oberleitungen gefahren. Also eigentlich ist es eine bewährte Technik. Da wundere ich mich fast, dass man da wenig davon hört, ob die den Aufwand der Infrastruktur natürlich scheuen, alle Autobahnen mit Oberleitungen zu versehen oder. Aber das wäre zumindest was technisch ja meines Erachtens
schon. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es einige Teststrecken, unter anderem auch zwischen Lüneburg und Hamburg gibt es auch eine Teststrecke, wo dann einige Kilometer mit solchen Oberleitungen augenscheinlich für Lkw ausgestattet sind.
Naja, wir werden sehen, was sich da noch tut. Ja, was tut sich sonst in der Automatisierungsbranche? Mathis, warst du irgendwo, wo was Spannendes war?
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, ich war auf mehreren Presseterminen. Zum ersten war ich bei Bosch Rexroth. Die haben zwei Themen miteinander verknüpft. Zum einen haben die den Standort in Ulm erweitert. Die haben da so einen Forschungs- und Entwicklungscampus, jetzt das neue Gebäude eingeweiht, was echt auch ordentliche Dimensionen hat, haben da eine Modellfabrik integriert und auch Platz für, ja, ich glaube, dreistellige Entwicklerzahl. Also schon sehr spannend. Die hatten aber auch die, ich glaube jetzt dritte Ausbaustufe ihrer Automatisierungsplattform Control X Automation vorgestellt, dabei auch ein paar neue Produkte gezeigt. Was aber spannender meines Erachtens ist, dass sie vor allem ihr Partnernetzwerk und das Ökosystem, was um diese Plattform herum entstehen soll, deutlich ausgebaut haben. Also sie konnten jetzt wirklich eine Vielzahl von neuen Partnern vorstellen und auch schon Apps von Drittanbietern, die sie in ihrem Control-X Store anbieten. Also dieser Gedanke, ich lade mir dann verschiedene Funktionen auf meine Steuerung, die auch gar nicht unbedingt vom Steuerungsanbieter selbst kommen, ist schon interessant als offenes Ökosystem. Und es waren durchaus große Namen dabei, die als Partner mit eingestiegen sind, zum Beispiel Vago, aber auch Turk oder Codesys, was meines Erachtens sehr spannend ist, weil Code ist ja eigentlich noch das klassische IEC 61131 Programmieren fokussiert und die Bosch Rexroth Plattform mittelfristig aber auch stark in Richtung der IT-Programmiermethoden ausgelegt ist. Also da wird noch einiges Spannendes zu erwarten sein. Für die Leser wird es dann ab dem SPS Magazin 11 spannend, 12 und 13, die letzten drei Ausgaben des Jahres. Da haben wir überall Berichte zu der Plattform mit eingeplant. Genau, das war der eine Punkt oder der eine Termin. Der zweite war bei Yaskawa in Hattersheim in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Dort wurde der Grundstein für die neue Europazentrale gelegt. Die zieht also um von Eschborn. Auch dort spannendes Bauprojekt. Wie gesagt, noch nicht so viel zu sehen, aber die Pläne sind spannend. Es wird auch dort einen großen Kunden- und Showroom-Bereich geben, aber auch das europäische Schulungszentrum oder das deutsche Schulungszentrum soll dort angesiedelt sein. Genau, also da sind auch einige spannende Sachen zu erwarten, gerade weil dort ja auch sowohl die Themen Robotik als auch Antriebstechnik bespielt werden. Klar, der Robotikstandort in Allershausen in der Nähe von München wird weiterhin auch bestehen. Da gibt es auch ein Schulungszentrum. Aber da hat Yaskawa sehr große Pläne und das zeigt doch, dass es da auch für die japanischen Anbieter im europäischen Markt weiter bergauf geht. Dritter Termin, wo ich noch war, war bei TDK Lambda. Das ist ja ein Stromversorgungs- oder USV-Hersteller, die sehr breit aufgestellt sind, von Medizin über Labor bis hin eben zu industriellen Anlösungen oder auch Embedded. Und die wollen ganz stark ihren Hutschienenbereich ausbauen und haben jetzt da angefangen mit den ersten Produkten aus einer Baureihe, die speziell eben auf die Anforderungen der Industrie abzielt und für die Montage auf der Hutschiene bzw. im Schaltschrank gedacht ist. Was auch noch sehr spannend war, war der Pressetag von Siemens im Rahmen der EMO. Die hatten nicht nur nach Mailand direkt eingeladen, sondern auch gesagt, wir machen einen digitalen Tag. Und es war nicht nur ein Pressetag, sondern es war wirklich ein Kundentag, zu dem wir Presse-Heinis auch eingeladen waren. Da war wirklich eine Vielzahl von Themen zu sehen, natürlich sehr stark in Richtung Sinumerik ausgelegt. Und da der neuesten oder neuen Generation Sinumeric One, da gibt es einige neuen Features, die implementiert wurden, gerade auch dieses Run My Robot, also die Integration von Robotikfunktionen in die Werkzeugmaschinensteuerung. Und diesbezüglich gab es auch schon ein spannendes Anwendungsbeispiel, was eine Woche vorher präsentiert wurde, nämlich mit dem Maschinenbauer Trumpf. Der hat eine sehr große, moderne Anlage mit Sinumeric One ausgerüstet, und zwar eine Laserschneidanlage, das nennt sich Laser Blanking Verfahren, die nicht einzelne Bleche, sondern eben so Blechcoils, und zwar bis zu 25 Tonnen aufgerollt, vollautomatisiert verarbeitet. Das heißt, irgendwo wird der Coil eingespannt und dann zieht es das Blech durch und hinten ist ein Roboter integriert in die Anlage, der die geschnittenen Blechteile dann entsprechend absortiert. Also das zeigt, dass da doch schon einiges auch an Praxis drin steckt, und wenn so zwei große Namen wie Trumpf und Siemens da zusammen was entwickeln, da ist doch einiges Spannendes dabei. Darüber gibt es auch einen Text übrigens in der aktuellen Ausgabe vom SPS-Magazin, die wir gerade druckfertig machen.
Genau, dann gehe ich auch noch ganz kurz auf die letzten Pressekonferenzen ein. Einmal waren wir bei Schneider Electric in Regensburg. Da ging es natürlich, weil das Werk Regensburg ein Mittelspannungs-Schaltgeräte-Herstellerwerk ist, auch sehr stark natürlich um diese ganzen Geschichte. Und es war ganz spannend zu sehen, wie diese großen, wirklich großen, also das sind schrankgroße Schalter, da gebaut werden und wie die aussehen, wie viel Kupfer darin verbaut ist. War mal wirklich ganz spannend, das zu sehen. Aber natürlich hat Schneider auch eine Menge anderer Neuheiten gehabt, neuen Industrie-PC, neue Version ihrer SPS-Modicon-Serie. Da haben wir auch im aktuellen Heft jetzt in der 11er-Ausgabe einen Bericht dazu drinnen. Und was ich aber auch sehr spannend fand, was die Automatisierer vielleicht auch sehr interessiert immer ist, du hast vorher schon gesagt, Codesys ist so ein gewisser Quasi-Standard in der IEC 61131-Welt. Die hatten vor ein paar Tagen eine Pressekonferenz in München und da haben sie verschiedene Neuheiten vorgestellt. Es ist das neue Service Pack 17 von Codesys rausgekommen und da bringen sie tatsächlich ein paar echte Neuheiten, was auch unter der Haube stattfindet. Einmal ist OPC UA viel stärker mit eingebunden innerhalb von Codesys. Man musste also quasi nicht rausgehen. Aber was noch wichtiger ist, sie haben jetzt ihr System komplett modular aufgebaut. Das war zwar schon seit, ich glaube 2005 oder sowas, modular, aber die Module hatten untereinander irgendwelche Abhängigkeiten und man konnte nicht ein Modul entfernen so einfach, weil dann irgendwas plötzlich doch nicht funktioniert hat. Das haben sie jetzt offenkundig programmiertechnisch getrennt, sodass man Module auch mal abwählen kann bei der Installation auf einer SPS, beispielsweise Visualisierung, wenn man das nicht braucht, oder eben UPC-UA oder was ähnliches, kann man dann blockweise dazunehmen oder wegmachen und hat dann ein modulares System, das in Zukunft gemacht wird. Und sie legen auch sehr viel Wert, das fand ich spannend, weil Bosch das ja mit Rexroth, mit Control-X auch macht, auf den Store. Den haben sie auch schon seit, ich glaube, 9 Jahren oder sowas. Aber der hat sich in letzter Zeit wohl, was die gesagt haben, sehr, sehr gut entwickelt. Der wird sehr stark benutzt, danach gefragt, weil immer mehr Firmen jetzt SPS-Installationen auch auf Sonderplattformen, nenne ich es mal, machen. Also auf Raspberry Pi zum Beispiel oder auf einem normalen PC in irgendeiner Form, weil diese Geräte einfach so leistungsfähig jetzt geworden sind, gerade diese kleinen Rechner, Raspberry Pi und ähnliche. Und es ja auch gehärtete Industrieversionen wirklich mit Feuchtigkeitsschutz und Vibrationsschutz und sowas gibt, dass tatsächlich das ein Trend zu sein scheint, dass die Leute sich darauf das Ganze runterladen und diese Installation holen die sich alle vom Store. Also wenn man quasi eine SPS oder ein anderes Automatisierungsgerät mit CodeSys ausrüstet, dann gibt es ja oft die Zusammenarbeit zwischen CodeSys und dem Gerätehersteller und die passen das aufeinander genau an, dass das wirklich auf die Hardware exakt passt. Und wenn man aber eine offene Hardware wie Raspberry Pi oder generell einen PC nimmt, dann kann man sich das Ganze aus dem Store runterladen und die Aufruf-Umsatzzahlen über den Store sind wohl erkennbar gewachsen, deutlicher als im normalen Bereich, wobei auch da CodeSys, was das angeht, derzeit ein sehr gutes Jahr wohl hat. Die haben ja auch nicht mit Rohstoffschwierigkeiten zu kämpfen als Softwarehaus. Das ist dann in dem Fall ein bisschen einfacher, wobei die Kunden natürlich vielleicht Rohstoffschwierigkeiten haben. Aber also das fand ich ganz spannend, dass sich da einiges tut in dem Bereich und vielleicht für manche Programmierer unter den Automatisierern ganz spannend. CodeSys hat jetzt auch eine Git-Einbindung, also es gibt Git und GitHub, das ist eine Versionsverwaltung in der Programmierung, wo man wirklich Source-Code verwalten kann, während programmiert wird. Und das wird in der IT sehr stark verwendet, wenn Leute irgendwas programmieren, dass sie das mit Git im Hintergrund quasi Versionen verwalten und parallel an einem Programmierprojekt arbeiten. Und das ist jetzt auch nativ in CodeSys eingebaut, sodass man also quasi die Versionsverwaltung von Git aus CodeSys heraus verwenden kann. Das war mit so die für die Programmierer eine der spannendsten Neuheiten, denke ich.
Da haben wir noch ein aktuelles Thema, was, glaube ich, die ganze Branche gerade prägt.
Ah, ich habe es gerade schon erwähnt, genau, den Rohstoffmangel.
Genau, den Rohstoffmangel oder Bauteilemangel. Vielleicht wollen wir da kurz ein bisschen zu quatschen, weil es gibt auch ganz spannende Statements oder Stimmen aus dem Bereich der Industrie und der Automatisierung, die uns da in letzter Zeit erreicht haben. Ich würde gerne anfangs mal ein paar allgemeine Zahlen aufrufen, die doch ganz schön erschreckend sind, wenn man das so sagen darf. Und zwar klagen wohl über 80% der Unternehmen in Deutschland über Lieferprobleme aktuell. Das ist ja echt eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer.
Und zwar quer durch alle Branchen. Also es gibt ja viel im Bereich Kunststoff und ähnliche Rohstoffe, sodass es auch kein Wunder ist, dass die Gummi-, Kunststoffindustrie, Chemieindustrie da klagt. Da sind es über 90% sogar. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Fahrzeugindustrie sind es 92% laut einer aktuellen Studie. In der Elektrotechnik 85%. Mhm. Also das zeigt doch, dass da echt dramatischer Bedarf aktuell besteht.
Das ist in der Tat sehr dramatisch. Ich hab da auch ein paar Zahlen vom ZVEH, also der Zentralverband des Elektrohandwerks, der ja sehr maßgeblich für den Bereich Schaltanlagenbau ist. Da klagen tatsächlich knapp 95% über Lieferengpässe. Ein Großteil geht auch davon aus, dass die eher noch zunehmen werden. Und was ich ganz eindrücklich fand, es sind nicht nur Lieferengpässe, sondern auch erhebliche Preissteigerungen in Zusammenhang wahrscheinlich mit diesen Lieferengpässen.
Klar. Mhm.
Und ja, da gab's eine Zahl, da haben Mikrochips für smarte Geräte vor einem Jahr noch $1 gekostet und die kosten heute wohl $50. Also das sind wirklich Preissteigerungen. Die sind wirklich exorbitant und schlagen doch.
Das hört man auf allen Bereichen. Ich habe ja für die jetzt vor kurzem erschienene Ausgabe des SPS-Magazins, die Ausgabe 10, eine Umfrage unter ein paar größeren Automatisierern gemacht, wie die das so sehen. Und die haben das alle zu 100% bestätigt. Also allein schon der Dr. Günther Kegel von Peppel und Fuchs, der CEO, und auch gleichzeitig ist er der
Präsident.
Präsident, genau. ZVI, der hat gesagt, einen derartigen Versorgungsengpass im Bereich von Leistungshalbleitern und Mikrocontrollern hatte ich in den letzten 31 Jahren Automation noch nicht erlebt. Also das ist tatsächlich, und der ist ein alter Hase, eine unglaubliche Preissteigerung und eben auch Lieferengpass. Und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, ich war bei Turk und habe mit Christian Wolf gesprochen, dem Geschäftsführer dort, der auch gesagt hat, ja, das ist tatsächlich so. Manche, ganz wenige, so Sonderhalbleiter, hat auch gesagt, teilweise Faktor 50, 60, teilweise 100 sogar, ist das teurer geworden. Einzelne Bauteile, wo sie dann dazu übergegangen sind, zum Teil andere, in Klammern höherwertige Bauteile zu verwenden, die halt lieferbar sind und deswegen dann plötzlich billiger geworden sind im Vergleich. Von einem anderen Sensorhersteller haben wir ja gehört, dass er offenkundig seine Hausfarbe im Kunststoff nicht mehr hat und deswegen schwarze Sensoren ausliefert statt seine Hausfarbe. Also lauter solche Sachen passieren. Und ein großer deutscher Antriebstechnikhersteller, der seinen Namen nicht genannt haben wollte, hat aber auch am Telefon bestätigt, ja, massiv der Engpass, auch bei sowas wie Stahl. Also ein Antriebshersteller, der jetzt größere Antriebe baut, der braucht ja auch tatsächlich viel Stahl zum Teil. Und selbst da mangelt es. Also nicht nur die Halbleiter, nicht nur Kunststoffe, sondern tatsächlich auch so Rohmaterialien wie Stahl. Das fand ich ganz, ganz beeindruckend, dass da wirklich alle sagen, das ist ein ganz großes Problem derzeit. Ja,
es ist ja auch ein Zeichen, wenn ein Automobilist wie Volkswagen seine Produktion runterfährt, was normalerweise um jeden Preis vermieden wird, dass da auch nur Minuten Stillstand am Band herrscht und die das wirklich jetzt vorsorglich machen, weil sie wissen, wir haben nicht genug Material, um zu produzieren. Und es geht auch schon so weit, dass einzelne Aussteller von der kommenden SPS ihre Teilnahme abgesagt haben, weil sie sagen, wir können gar nicht liefern und deswegen können wir auch gar nicht mit Kunden über neue Projekte sprechen, weil das uns ja nur noch weiter in die Bedulie bringt und auch dem Image nicht förderlich ist. Mhm. Das zeigt auch wiederum, oder dahinter liegt natürlich auch, dass die Erwartungen sehr weitreichend sind. Ne? Also offiziell heißt es, das wird uns auf jeden Fall bis ins nächste Jahr verfolgen, bis Mitte 2022, bis ins zweite Halbjahr. Und ich habe sogar auch Stimmen gehört, die sagen, die Lage wird sich vermutlich erst im ersten Quartal 2023 wieder beruhigen. Mhm.
Das habe ich auch schon verschiedentlich gehört, dass teilweise die Lieferzeiten wirklich bei 52 Monaten liegen. Also das ist keine Seltenheit.
Ja. Das mit der Messe fand ich übrigens ganz spannend. Auf der Pressekonferenz der MOTEC in Stuttgart von der Firma Schall, dem Messeveranstalter, hat die Frau Schall im Rahmen dieser Pressekonferenz gesagt, sie hat leider keinen Namen genannt, dass einer der Aussteller kurzfristig seinen Messestand komplett umgebaut hat, weil die Maschine, die er dort ausstellen wollte, ihm von einem Kunden dann doch weggekauft wurde. Also der Drang war so groß, dass sie die Maschine, die dann fertig war für die Messe als Ausstellungsstück, dann gesagt haben, nee, dann schickt man sie lieber dem Kunden. Und dann haben die da im Prinzip wahrscheinlich nur einen Pappaufsteller hingestellt, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, weil ihr die Autoindustrie erwähnt habt, die ja mittlerweile schon Produktionsstopps hat, der Herr Beckhoff, Hans Beckhoff von Beckhoff, hat auf die Umfrage geantwortet und gesagt, naja, weil ich gesagt habe, ist das jetzt so ein bisschen, dass die Automatisierungsbranche hinten runterfällt, dass die Letzten in der Nahrungskette sind und die Consumer Grade kriegen alle was und die Automatisierung nicht? Er sagt, nee, ist nicht so. Die halbe der Branche schätzt den Industriebereich als sehr, sehr stabilen und langfristigen Markt und versucht schon, den zu bedienen. Und auch der Gunter Kegel hat dann gesagt, naja, uns kann man ja auch mit wenig Stückzahlen dann helfen. Wir brauchen ja nicht Millionen an Bauteilen, sondern vielleicht nur ein paar hundert. Und auch der Christian Wolf hat dann gesagt, naja, im Moment ist es so, die Automobilisten müssen Werke stilllegen, von den Automatisierern derzeit noch keiner. Also sie sind noch so, dass sie sagen, wir können produzieren, wir haben lange Lieferzeiten, das schon. Also das ist jetzt schon, dass es dann in Wochen und Monate reingeht, aber wir produzieren noch fließend weiter, wir müssen unsere Werke nicht stilllegen. Von daher, vielleicht hat die Automatisierung da ein bisschen Glück oder kommt mit einem blauen Auge davon, wer weiß. Wir werden es erst im Nachhinein
wissen. Auf den Messen MOTEC speziell, aber auch schon auf der Fachpark haben wir das Thema natürlich auch mit verschiedenen Ausstellern besprochen. Das war wirklich fast omnipräsent und es scheint doch so zu sein, dass Mittelständler, man kann gar nicht so unbedingt sagen, welche Größe, aber dass doch der Mittelstand oder einige Mittelständler da noch ein bisschen besser dastehen oder, wie sagt man, mehr Licht am Ende des Tunnels sehen, weil sie sich auch in der Vergangenheit schon außergewöhnliche Beschaffungswege überlegen mussten, um eben überhaupt gegen große Abnehmer bestehen zu können. Und das finde ich spannend, aber es ist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr, sehr schwierig im Moment, die richtigen Bauteile zu kommen. Und ich habe hier noch ein Statement von einem Mittelständler, der sagt, die Zeiten sind ziemlich seltsam, vieles ist knapp oder kaum verfügbar, vieles teuer und gleichzeitig wird uns alles aus der Hand gerissen, was wir haben. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Sie kommen nicht an neue Bauteile, aber haben Aufträge wie nie und ja, eine schwierige Situation.
Naja, wir werden es weiter verfolgen in unseren Heften, in den nächsten Ausgaben und auf unseren Online-Portalen natürlich, was mich dann vielleicht so ein bisschen auf den Blick auf die aktuellen Ausgaben wirft. Was haben wir denn in der nächsten Ausgabe?
Ja, wir haben einige sehr spannende Themen wieder zusammengetragen. Die Titelstory kommt diesmal von Beckhoff. Da geht es um Engineering mit TwinCut. Also ein sehr spannendes Thema, was viel Zukunftspotenzial meiner Meinung nach bietet. Dann haben wir verschiedene Nachberichte und Erfahrungswerte von den verschiedenen Veranstaltungen gesammelt. Wir haben ein sehr ausführliches Exklusivinterview mit dem CDO, also Chief Digital Officer von Phoenix Contact. Das ist der Herr Dr. Posseldölken. Mit dem habe ich mich ausführlich unterhalten über seine Vision oder die Vision des Unternehmens, der All Electric Society, und wie er das als eben Verantwortlicher für die Digitalisierung einschätzt. Wir haben aber auch nochmal über dieses neue Steuerungsökosystem PLC Next gesprochen, welche Rolle da die Digitalisierung spielt. Und da tauchen dann auch wieder so Begriffe wie App Store und Co. auf. Also das sind schon Trends, die sich im Moment sehr im Markt verbreiten. Dann haben wir einen ersten Anwendungsfall von Rexroth zu der neuen Control-X-Plattform. Wir also sehr spannende Themen auch im Bereich Sinumerik, wie schon beschrieben. Da gibt es sowohl Applikationen als auch Technologie-Themen. Genau, und so startet schon mal das Heft in der Kernrubrik Steuerungstechnik. Im Bereich Antriebstechnik haben wir auch einiges Spannendes. Da geht es auch von Applikationen, die umgesetzt wurden, bis hin zu ganz neuen Umrichter- und Motormodellen auf dem Markt.
Safety haben wir auch, oder Jürgen? War doch was?
Genau, im Bereich Safety würde ich vielleicht auf zwei Fachbeiträge besonders hinweisen. Einmal gibt es einen Fachbeitrag zum Thema, wie plane ich als Maschinenbauer die richtige Schutzeinrichtung für meine Maschine. Der Beitrag weist auf ein Beratungsangebot hin, wie man die richtigen Normen bzw. die relevanten Normen und Richtlinien bei der Planung der Schutzeinrichtung im Blick behält. Ein zweiter Fachbeitrag betrifft das Thema Arbeitssicherheit. Und zwar gibt es da eine Firma, die heißt Fifth Industry. Die hat eine App entwickelt, wo im Grunde alle Mitarbeiter eines Betriebes in Echtzeit auf bestimmte Gefahrensituationen hinweisen können. Und diese Gefahren werden dann unmittelbar an die für Sicherheit zuständigen Mitarbeiter weitervermittelt. Und die können dann halt in Aktion treten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese Gefahrensituationen zu bannen. Das fand ich ganz interessant.
Klingt so, als würde es sich auf jeden Fall lohnen, sich das Heft genau anzuschauen, wenn es dann demnächst rauskommt, noch rechtzeitig vor der SPS-Messe, dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Ansonsten natürlich das Ganze auch auf unseren Online-Plattformen sps-magazin.de beispielsweise zu finden. Ich denke, das passt, jetzt haben wir doch relativ wild durch die Automatisierungsbranche uns diskutiert. Ist ja aber auch derzeit einiges los. Der Herbst ist ja dann wirklich heiß. Ja, ich hoffe, er bleibt so heiß, muss ich sagen.
Ich freue mich sehr, weil wir nach der SPS 11, die Anfang November erscheint, auch schon das SPS Magazin 12 produzieren, was dann rechtzeitig zur Messe bei den Lesern auf dem Tisch liegt oder natürlich auch als PDF zum Download bereitsteht. Und da haben wir auch natürlich eine riesige Vorberichterstattung geplant. Was wird alles auf der SPS gezeigt an neuen Produkten und Lösungen? Welche Trends werden dort bespielt? Also es geht nahtlos weiter und ich freue mich, dass wir dann bestimmt auch in nicht allzu langer Zeit uns zum nächsten Podcast zusammenfinden, um wieder über das zu sprechen, was uns in den letzten Wochen in der Branche bewegt hat, wer uns begegnet ist, welche Themen kamen und was wir vor allem auch in das Heft aktuell mit reinnehmen.
Genau so machen wir es. Deswegen, liebe Zuhörer, dranbleiben, immer wieder vorbeischauen, am besten abonnieren, egal wo ihr unterwegs seid, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, eigentlich sind überall zu finden. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt da draußen oder zumindest eine unterhaltsame halbe Stunde gehabt und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss auch von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.